Hörspiele. Ein Podcast der Bregenzer Festspiele.
Das Werk im Fokus dieser Folge: Karl Maria von Webers, Der Freischütz. Vor 200 Jahren, in der Epoche der sogenannten Schauerromantik oder schwarzen Romantik, erfreuten sich Gespenster- und Gruselgeschichten großer Beliebtheit. Mit ihren unheimlichen, fantastisch abseitigen und dämonisch-grotesken Tendenzen belegen sie eine gewisse Abkehr der damaligen Menschen von der vernunftgeleiteten Aufklärung. Schlösser, Klöster, Ruinen und Friedhöfe, aber auch der Wald sind die Schauplätze dieser Geschichten. Beschwörungsrituale, Hexenmagie, Erbflüche, Inzest, untote Ahnen und unerklärliche Naturspektakel bilden das Inventar dieser Stücke. Ob Karl Maria von Weber an Gespenster glaubte, lässt sich nicht so eindeutig beantworten. Viele seiner Opern, allen voran Der Freischütz von 1821, dem diesjährigen Spiel auf dem See der Bregenzer Festspiele, zeigen jedenfalls das Irrationale. Und Weber gelang es wie kaum einem Komponisten vor ihm, eine schaurig düstere Grundstimmung in den Werken musikalisch einzufangen. Auf seinen Freischütz angesprochen, sagte er einmal: In dem Freischütz liegen zwei Hauptelemente, die auf den ersten Blick zu erkennen sind: Jägerleben und das Walten dämonischer Mächte. Ich hatte also bei der Komposition der Oper zunächst für jedes dieser beiden Elemente die bezeichnendsten Ton- und Klangfarben zu suchen. Die Klangfarbe, die Instrumentation für das Wald- und Jägerleben war leicht zu finden. Die Hörner lieferten sie. Die Schwierigkeit lag nur in dem Erfinden neuer Melodien für die Hörner, die einfach und volkstümlich sein mussten. Die wichtigste Stelle für mich aber, so Weber weiter, waren die Worte des Max: Mich umgarnen finstere Mächte, denn sie deuten mir an, welcher Hauptcharakter der Oper zu geben sei.
Doch mich umgarnen finstere Mächte.
An diese finsteren Mächte musste ich die Hörer so oft als möglich durch Klang und Melodie erinnern. Sehr oft bot mir der Text die Gelegenheit dazu, sehr oft aber auch deutete ich da, wo der Dichter es nicht unmittelbar vorgezeichnet hatte, durch Klänge und Figuren an, dass dämonische Mächte ihr Spiel treiben. Ich habe lange und viel gesonnen und gedacht, welcher der rechte Hauptklang für dies Unheimliche sein möchte. Natürlich musste es eine dunkle, düstere Klangfarbe sein, also die tiefsten Regionen der Violinen, Violen und Bässe. Dann namentlich die tiefsten Töne der Klarinette, die mir ganz besonders geeignet zu sein schien zum Malen des Unheimlichen. Ferner die klagenden Töne des Fagotts, die tiefsten Töne der Hörner, dumpfe Wirbel der Pauken und einzelne dumpfe Paukenschläge. Wenn Sie die Partitur der Oper durchgehen, werden Sie kaum ein Stück finden, in welchem jene düstere Hauptfarbe nicht merkbar wäre. Die neuartigen Klänge trafen den Geschmack der Zeit. Der Freischütz gefiel dem Publikum wie den Kritikern. Ins Schwarze getroffen, schrieb Weber jubilierend seinem Dresdner Librettisten Friedrich Kind nach der Uraufführung. Das Premierenpublikum im kürzlich eingeweihten Königlichen Schauspielhaus in Berlin feierte 1821 enthusiastisch das neue Werk, das mit seiner emotionsgeladenen und packenden Musik schon bald zum Inbegriff der deutschen romantischen Oper werden sollte. Nach der Ouvertüre platzen wir wortwörtlich mitten in die Handlung hinein. Es ist der Tag vor der geplanten Hochzeit von der Erbförsterstochter Agathe mit dem jungen Jäger Max. Doch das junge Paar ist nicht in freudiger Erwartung, sondern tief beunruhigt. Max muss sich einem archaischen Brauch stellen und öffentlich einen Probeschuss absolvieren. Denn nur wem der Probeschuss gelingt, darf die Försterei übernehmen. Doch Max, der beste Schütze weit und breit, trifft nichts mehr. Beim Sternschießen verliert er gegen den grobschlächtigen Bauern Kilian, der selbst gerne Agathe heiraten möchte. Kilian feixt triumphierend in die Runde und provoziert den gedemütigten Max. Der Spott der Landleute ist ihm sicher. Gleich die erste Szene der Oper endet beinahe mit einer Schlägerei. Erst Erbförster Kuno setzt der immer verächtlicher werdenden Verhöhnung ein Ende. Doch auch Kuno ist wenig erfreut über die Schießkünste seines potenziellen Schwiegersohns. Er erinnert ihn mahnend: Ohne gelungenen Probeschuss keine Erbförsterei und folglich auch keine Heirat mit seiner Tochter Agathe. Doch warum muss eigentlich jemand einen Probeschuss ablegen, um jemanden heiraten zu können? Wilderern drohten im Mittelalter drakonische Strafen. Eine davon war, den ertappten Übeltäter auf einen Hirsch zu binden. Hunde sollten das irre Gespann ins Gebirge jagen, wo beide in den Tod stürzen sollten. Ein Vorfahre von Kuno wurde Zeuge einer solchen Bestrafung. Doch der regierende Fürst hatte Mitleid und versprach denjenigen, der den Hirschen erschieße, ohne den Wilderer zu töten, die Erbförsterei. Kunos Vorfahre gelang der Meisterschuss. Doch schon bald kam das Gerücht auf, der Schuss sei ihm nur durch eine Freikugel geglückt. Daher verfügte der Fürst, dass alle männlichen Nachkommen Konus zuerst einen erfolgreichen Probeschuss ablegen müssen, wollen sie die Erbförsterei übernehmen. Diesen Probeschuss muss nun Max ablegen, möchte er Agathe heiraten. Der Mythos vom Freischütz, der durch schwarzmagische Praktiken oder durch sogenannte Freikugeln die Fähigkeit erlangt haben soll, jedes Ziel zu treffen, sei es auch weit entfernt, nicht zu sehen oder um die Ecke gelegen, ist in vielen Volkserzählungen, Sagen, aber auch in den Akten zu Hexenprozessen überliefert. Die älteste heute bekannte Quelle zum Freischützmythos aus dem Jahr 1449 stammt aus einer solchen Akte aus Basel. Darin wird einem Söldner vorgeworfen, er habe 3 Schüsse auf ein Jesusbild abgegeben und dadurch Freikugeln geschaffen, mit denen er anschließend mehrere Menschen ermordet habe. Er wurde durch Ertränken hingerichtet. Doch zurück zu Max. Der ist angesichts seiner mangelnden Treffsicherheit verzweifelt. Ist er wirklich verzaubert, wie der zwielichtige Kriegsveteran und Jäger Kaspar andeutet, oder ist er nur nervös? Während die Bauern das Sternschießen mit einem Tanz beschließen, plagen Max massive Versagensängste. Er kann den Gedanken nicht ertragen, seine Braut zu verlieren. Kaspar, der ebenfalls einst ein Auge auf die Erbförsterei geworfen hatte, erscheint und nimmt sich Maxens an. Er verleitet ihn zum Trinken und reicht ihm schließlich sein Gewehr. Angeheitert und lustlos schießt Max in die Luft und holt den größten Adler des Waldes vom Himmel, der so hoch oben flog, dass eine normale Kugel ihn eigentlich nicht hätte erreichen können. Kaspar erzählt, dass er eine Freikugel geladen hatte. Da war es um Max geschehen. Fasziniert von den okkulten Ausführungen willigt er ein, heute um Mitternacht zur Mondfinsternis in der verwunschenen Wolfsschlucht gemeinsam mit Kaspar Freikugeln zu gießen. Ab dem Spätmittelalter wurden in Deutschland Bleikugeln angefertigt. Und kurz darauf entwickelte sich vermutlich bereits die Vorstellung, dass man zu bestimmten Nächten und mit besonderen Zutaten wie Menschenblut, Tierherzen, Blei von Friedhofskreuzen oder Kirchenfenstereinfassungen Freikugeln herstellen könne. Kugeln, die niemals fehlgehen. In jedem Fall ist das Produzieren von Freikugeln ein Pakt mit dem Teufel. Eine der ersten literarischen Verarbeitungen des Gießens von Freikugeln ist in dem Buch Unterredungen von dem Reiche der Geister zwischen Andrenio und Pneumatophilo aus dem Jahr 1730 zu finden. Die darin geschilderte Episode von einem Freischütz geht wiederum auf einen Gerichtsprozess zurück, der 1710 in Taus, dem heute tschechischen Domažlice, geführt wurde. Angeklagt war ein 18-jähriger Schreiber namens Georg Schmid, der gemeinsam mit einem zauberkundigen Jäger insgesamt 63 Freikugeln gegossen haben soll. Während des Vorgangs wurde er Zeuge verschiedener Erscheinungen. Zuletzt erblickte er den Teufel selbst. Er brach ohnmächtig zusammen, wurde gefunden, festgenommen und zum Tode verurteilt. Später allerdings aufgrund seines jugendlichen Alters begnadigt und stattdessen zu einer 6-jährigen Haftstrafe und Zwangsarbeit verurteilt. Diese Geschichte, verbunden mit dem Topos einer Brautwerbung, bildet die Grundlage für die tragische Erzählung Der Freischütz von August Apel, die Eröffnungsgeschichte des 1810 in Leipzig erschienenen Gespensterbuchs. Diese Sammlung von Gruselgeschichten sollte unmittelbar nach der Veröffentlichung im deutschsprachigen Raum für Furore sorgen. Einer der ersten begeisterten Leser war der erst 23-jährige Karl Maria von Weber. Gemeinsam mit einem Freund entwarf er sofort ein Opernszenarium. Doch erst 1817, als Weber zum königlichen Kapellmeister auf Lebenszeit und Leiter des sogenannten deutschen Departements der Dresdner Oper berufen wurde, sollte er gemeinsam mit dem Schriftsteller Friedrich Kind das Projekt wieder aufnehmen. Der zwielichtige Kasper ist jedenfalls angesichts seines Anwerbungserfolgs zufrieden. Er hat ein neues Opfer für Samiel gefunden, den schwarzen Jäger, der nichts anderes ist als der Teufel selbst. Allein beendet er den ersten Akt mit einer triumphierenden Rache-Arie. Der Höllennetz hat dich umgarnt, nichts kann vom tiefen Fall dich retten. Triumph, die Rache gelingt. Die Uraufführung des Freischütz am 18. Juni 1821, bezeichneterweise am 6. Jahrestag von Napoleons Niederlage bei der Schlacht von Waterloo, fiel in eine musikästhetisch durchaus kontroverse Zeit. Denn während Weber im Berliner Schauspielhaus mit dem Freischütz den Versuch unternahm, eine ideale deutsch-romantische Nationaloper zu schaffen, herrschte als erster preußischer Generalmusikdirektor Gaspare Spontini über die nach wie vor tonangebende italienische Oper am Berliner Hof. Ausgerechnet nach diesem Aktschluss, so berichtet Webers Sohn Max Maria in seinen Erinnerungen, sollten die Anhänger der italienischen Oper ihre Missbilligung zum Ausdruck bringen. Doch dann folgte der zweite Akt. Agathe ist mit ihrer besten Freundin Ännchen im Waldschlösschen. Sie ist voller Angst um Max, besuchte sogar am Morgen den Eremiten, der ihr weiße Rosen gab. Ännchen versucht sie mit einem Lied aufzuheitern, vergeblich. In ihrer Verzweiflung fängt Agathe an zu beten. Hier verschwand alle Opposition, so Max Maria von Weber. Überrascht, hingerissen folgten die eifrigsten Gegner Webers dem allgemeinen, unwiderstehlichen Strom. Orchester, Parterre, Logen, Galerie fühlten den Duft der schönen Nacht, beteten leise, leise, im totenstillen Schweigen andächtig mit, hörten das Rauschen der Bäume, sahen Max mit dem Blumenstrauße nahen und mit Agathes Jubel wallten dem Schöpfer dieses Zauberwerks Herzen, Hände und Seelen ihn jauchzen, klatschen, rufen ohne Ende entgegen. Von diesem Augenblicke an war der Erfolg der Oper entschieden. Doch Maxens Besuch ist denkbar kurz. Unruhig behauptet er, er habe einen riesigen Hirsch erlegt und er müsse ihn noch holen, aus der furchtbaren, verrufenen Wolfsschlucht, wo er liege. Nun folgt die wohl avantgardistischste Opernszene der damaligen Zeit. 20 Minuten Musik, von Weber radikal neu erdacht. Allein schon die Szenenbeschreibung liest sich wie aus einer Vorlage für einen Kinoblockbuster. Furchtbare Waldschlucht, größtenteils mit Schwarzholz bewachsen, von hohen Gebirgen rings umgeben. Von einem derselben stürzt ein Wasserfall, der Vollmond scheint bleich. Zwei Gewitter von entgegengesetzter Richtung sind im Anzug. Weiter vorwärts ein vom Blitz zerschmetterter, ganz verdorrter Baum, inwendig faul, sodass er zu glimmen scheint. Auf der anderen Seite, auf einem knorrigen Ast, eine große Eule mit feurig rädernden Augen. Auf anderen Bäumen Raben und anderes Waldgevögel. Fledermäuse schwirren umher. An diesem unwirtlichen Ort bereitet Kaspar alles für das Kugelgießen vor. Die Szene beginnt in Fis-Moll, eine düstere Tonart, die man in der Romantik mit dem Dämonischen assoziierte. Noch Jahrzehnte später sollten sich Ortrud und Telramund in Wagners Lohengrin in Fis-Moll gegen den Titelhelden verschwören. Und auch Kaspar beschwört Samiel in Fis-Moll, bis dieser im dunklen C-Moll erscheint, begleitet von tiefen Klarinetten und Posaunen. Posaunen gehörten damals noch nicht standardgemäß zu einem Opernorchester. Sie waren als Kircheninstrumente in Einsatz und man assoziierte sie mit dem jüngsten Gericht. Ein langsames Tempo, Molltonarten, tonale Uneindeutigkeiten, unübliche Harmoniken, Tremoli, synkopierte oder punktierte Rhythmen, eine ungewöhnlich dunkle Instrumentierung mit Posaunen. Karl Maria von Weber benutzt hier alle ihm zur Verfügung stehenden musikalischen Mittel, um eine Sphäre des Gruselns, des Erhabenen und der Furcht zu schaffen. Diesen Stil bezeichnet man auch als Ombra-Stil, abgeleitet vom italienischen Ombra, was Schatten bedeutet. Noch ein bisschen Musiktheorie am Rande. Der Abstand zwischen diesen beiden Tönen C und Fis wird auch als Tritonus bezeichnet. Er führt im korrekten Tonsatz zu zahlreichen harmonischen Problemen, weshalb man dieses Intervall bereits im Mittelalter als Diabolus in Musica oder Teufelsintervall bezeichnete. Flehend bittet Kaspar um Verlängerung seiner Frist und bietet Samiel Max als neues Opfer an, um 3 Jahre Aufschub zu bekommen. Gemäß der alten Vorschrift Diabolus non cantat ist Samiel übrigens eine Sprechpartie. Samiel erinnert Kaspar noch einmal an die Bedingungen. 6 der Kugeln treffen, die 7. aber gehört ihm. Max erscheint am oberen Ende der Wolfsschlucht und wird beim Hinuntergehen von wilden Fantasien heimgesucht. Unter anderem erscheint ihm seine verstorbene Mutter und seine wahnsinnig gewordene Verlobte Agathe, die sich von dem Wasserfall stürzen möchte. Unten bei Kaspar angekommen, beginnt schließlich der Guss der Freikugeln. Eine lange Zeremonie unter Donner und Blitz, Irrlichtern, Wotans durch den Himmel peitschendem wildem Heer und dem unheimlichen Gesang eines Geisterchores. Nach der 6. Kugel fegt ein Sturm durch die Schlucht. Auch hier nutzt Weber die ganze Klangpalette. Das Tempo ist um ein Vielfaches schneller, peitschende Rhythmen, starke Akzente und die Dominanz von Blechblasinstrumenten und Pauke verweisen auf den sogenannten Tempesta-Stil, italienisch Tempesta für Sturm. Zur siebten Kugel erscheint Samiel, erneut in C-Moll. Punkt 1 Uhr ist der Höllenspuk vorbei und Max und Kasper liegen bewusstlos am Boden. Auf die Schrecken in der Wolfsschlucht folgt eine innige Cellokantilene. Wir sind wieder im Waldschlösschen. Die stürmische Nacht hat Agathe den Schlaf geraubt. Und am Morgen ihres Hochzeitstages packt sie die düstere Vorahnung. Sie träumte, dass sie als weißer Vogel von Max erschossen wurde. Selbst ihre beste Freundin Entchen kann sie nicht aufmuntern. Mit wehmütiger Andacht stimmt sie ein Lied an, in dem sie ihren ganzen Glauben an Gott ausdrückt. Das nun folgende Lied der Brautjungfern, die Agathe für die kommende Zeremonie richten, wurde zu dem wohl bekanntesten Hit der Oper. Der Schriftsteller Heinrich Heine formulierte einst in seinen Reisebildern spöttisch: Haben Sie noch nicht Webers Freischütz gehört? Nein? Unglücklicher Mann. Aber haben Sie nicht wenigstens aus dieser Oper das Lied der Brautjungfern oder den Jungfernkranz gehört? Nein? Glücklicher Mann. Doch erschrocken stoppen die Brautjungfern ihren Gesang, denn statt eines Brautkranzes liegt eine Totenkrone im Karton. Agathe deutet es als Zeichen des Himmels und lässt aus den weißen Rosen des Eremiten schnell einen Ersatz flechten. Währenddessen versammelt sich die fürstliche Jagdgesellschaft zum Probeschuss. Max hat bereits mehrere Meisterschüsse demonstriert und das Ansehen des fürstlichen Gefolges und vom Fürsten Ottokar selbst erlangt. Die letzte Freikugel möchte er sich aber für den Probeschuss aufheben. Nun kommt es zum großen Finale. Ottokar spürt die Nervosität und gibt Max ein leichtes Ziel. Er soll auf eine Taube schießen, die auf einem Ast sitzt. Max lädt die siebte Freikugel, die Teufelskugel, legt an, zielt und drückt ab. In der originalen Erzählung von August Apel trifft die Kugel seine Braut. Kuno stirbt vor Kummer und der unglückliche Schütze verfällt dem Wahnsinn, wird ins Irrenhaus gesteckt und stirbt kurz darauf. Bei Friedrich Kind und Karl Maria von Weber hingegen stürzen gleich zwei Personen zu Boden, Agathe und Kasper. Doch während Agathe unversehrt bleibt, ist Kasper tödlich getroffen, verflucht den Himmel, verflucht Samiel und stirbt. Max muss nun Farbe bekennen. Er gesteht die ganze schwarzmagische Zauberkocherei. Der Fürst möchte ihn des Landes verweisen, doch da erscheint der Eremit und tritt für Max ein. Ein Liebesglück sollte nicht von einem Probeschuss abhängig sein. Der archaische Brauch gehöre abgeschafft und Max solle eine Bewährungsfrist von einem Jahr bekommen. Bestehe er sie, könne er die Erbfürsterei übernehmen und Agathe heiraten. Der Fürst ist einverstanden. Großer Jubel am Ende. Übrigens äußert sich auch August Apel in dem Nachwort seines Gespensterbuchs bezüglich übernatürliche Kräfte. Ob es Gespenster gebe, soll eine sehr unentschiedene und streitige Sache sein. Aber entschieden und unstreitig ist es, dass es Gespenstergeschichten gibt. Und die Erfahrung, welche über Gespenster selbst sehr zweideutig belehrt, zeigt unwidersprechlich, dass sehr viele Leute die Gespenstergeschichten außerordentlich gerne hören und lesen. Diesem Satz könnte wohl auch Regisseur und Bühnenbildner Philipp Stölzel zustimmen, der den Freischütz als Spiel auf dem See bei den Bregenzer Festspielen inszeniert. Es ist vor allem die Lust am unheimlichen und schauerlichen Spektakel, woraus er eine faszinierende Welt im Bodensee entwirft. Mit Witz und Sensibilität lässt er das Publikum in eine gleichzeitig vergangene und gegenwärtige Landschaft eintauchen. Inspirationsquelle für seine Inszenierung ist insbesondere die Vorlage von August Apel. Viele der bei Friedrich Kind und Karl Maria von Weber weggelassenen oder anders gewichteten Motive greift er gemeinsam mit Autor Jan Dworschak in der exklusiv für die Bregenzer Festspiele erstellten Dialogfassung auf. So wird beispielsweise der originale tragische Ausgang des Probeschusses mit aufgenommen. Ein dramaturgischer Kontrapunkt zu dem ursprünglichen Happy End, das es trotzdem beim Spiel auf dem See in Bregenz geben wird.